Triggerwarnung. Bevor unser Podcast startet, eine kurze Warnung. In diesem Podcast wird ein Anschlag beschrieben. Sollten euch solche Themen triggern, hört diesen Podcast am besten nicht alleine.
Die Weihnachtsmärkte eröffnen heute die Saison.
Berlin ist die Hauptstadt der Weihnachtsmärkte. In diesem Advent sind es insgesamt 59.
Rund um die katholische Kirche sind die nostalgischen kleinen Buden aufgereiht.
Der Glühwein geht gut weg.
Können sich von der historischen Kulisse verzaubern lassen.
Und auch das wirkt ganz beschaulich.
Also beschaulich ist genau der richtige Ausdruck für diesen kleinen, aber feinen Markt mit vielen Spezialitäten.
Hey Birgit, ich bin jetzt am Hardenbergplatz. Wo bist du denn?
Hallo Simone, ich bin in 2 Minuten bei dir. Bis gleich.
Berlin, Zoologischer Garten.
Hallo Simone, hello, hello.
Na? Boah, es ist kalt, ey.
Ja. Wir sind auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Zum Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Berliner Gedächtniskirche.
City-Weihnachtsmarkt.
Ja.
Ich meine, das ist schon ganz schön mit der Kirche dahinter, ne?
Dann gehen wir mal rein. Hier.
Auf den ersten Blick sieht's hier aus wie auf jedem x-beliebigen Weihnachtsmarkt. Überall Holzbuden und Lichterketten und trotz Corona ein ziemliches Gedränge.
Eine riesen Weihnachtspyramide, erzgebirgische Holzkunst.
Die haben doch normale Leute immer so im Fenster stehen, ne? So eine Holzpyramide.
Scheint auf jeden Fall eine Attraktion zu sein. Es haben jetzt echt schon ein paar Leute gerade hier fotografiert.
Komm, lass uns mal durchgehen.
Aber es riecht schon krass, ne? Ein bisschen nach Glühwein, ein bisschen nach den Asianudeln, die es da rechts gibt.
Ich rieche aber noch keine gebrannten Mandeln. Wo sind sie?
Und da ist der große Weihnachtsbaum. Das ist ganz schön, finde ich.
Ja, hier ist auch so die Ecke, wo es auch was Weihnachtliches gibt oder Geschenke oder so und nicht nur Essen und Trinken.
Ja, hier, ne? Käthe-Wohlfahrt. Ich glaube, die Stände gibt es auch auf jedem zweiten Weihnachtsmarkt. Ne? Die obligatorischen Bienenwachskerzen. Alt-Berliner Rumpunsch, direkt am Salami-Stand. Auch eine interessante Kombination.
Warte mal, ich muss meinem Sohn noch was mitbringen. Hallo. Ich hätte gerne einmal frisch gebrannte Mandeln. Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
Nein, niemals.
Ich bin schon sehr lange in Berlin und ich bin tatsächlich heute das erste Mal wieder hier.
Seit wann?
Seit 5 Jahren.
In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast.
Wie konnte das passieren?
Er war von mehreren Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft.
Es ist ein Anschlag, der 1000 Fragen aufwirft.
Ein mutmaßlicher Terrorist, der wohl zuschlagen konnte, obwohl ihm Sicherheitsbehörden dicht auf den Fersen waren.
Aktenkundig und überwacht und trotzdem konnte der Islamist Anis Amri 13 Menschen töten?
Dann fragst du dich, was ist in dem Laden los?
Dieser Podcast erzählt die Geschichte von verheerenden Versäumnissen.
Ist es immer nur Schlamperei gewesen?
Und einem eklatanten Behördenversagen.
Anis Amri war alles, aber kein Einzeltäter.
Mein Name ist Birgit Tanner.
Und ich bin Simone Schillinger. Das hier ist der Podcast Breitscheidplatz.
5 Jahre ist es jetzt schon her, dass abends um 8 ein LKW auf den Breitscheidplatz rast. Mitten in einen Weihnachtsmarkt, wo Menschen ihren Glühwein trinken, gebrannte Mandeln essen, sich unterhalten, lachen, Spaß haben. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man selber da steht. Und genauso ging es mir auch, als wir für diesen Podcast auf dem Weihnachtsmarkt waren. 5 Jahre nach dem Anschlag.
Es war am 19. Dezember 2016, als der Laster mehrere Holzbuden umgefahren und Teile davon mitgerissen hat. Ein absolutes Horrorszenario. 13 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, fast 100 weitere wurden verletzt.
Aber sag mal, wo ist das Ganze denn passiert?
Es ist auf der anderen Seite passiert. Wenn man jetzt hier links runter geht, kommt man zum Budapester. Und da ist es passiert.
Mit diesem Anschlag kommt der Terror endgültig auch in Deutschland an. Mitten im Herzen der Hauptstadt, direkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die ist in der Nähe vom Zoo, vom Kudamm oder auch vom KDW. Das ist die Kirche, von der nur noch der kaputte Turm übrig ist. Die Berliner nennen ihn hohlen Zahn, weil er eben so aussieht wie ein hohler Zahn. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche zerstört und nie wieder aufgebaut. Den Turm ließ man stehen, als Mahnmal. Gegen den Krieg und für den Frieden.
Und genau dieses Mahnmal wurde jetzt plötzlich von einer ganz neuen Art von Krieg heimgesucht. Inzwischen kennen fast alle den Namen des Attentäters, Anis Amri.
Wir sind jetzt direkt gegenüber vom Zoopalast. Und hier ist eine Ampel. Und da ist er losgefahren.
Schau mal, das ist ja total verbarrikadiert. Straßenerhebungen mit Riesentrollern. Ach, guck mal, die heißen auch Antiterrorsperren.
Sehen ein bisschen aus wie Stehtische, ne? Nur halt so mit rot-weißen Aufklebern drauf.
Aber extrem
massiv. Und sind ziemlich schwer.
Anis Ben Othman Amri, geboren am 22. Dezember 1992 in Tataouine, Tunesien. Gestorben am 23. Dezember 2016 in Sesto San Giovanni, Italien. War ein mehrfach verurteilter tunesischer Gewalttäter und islamistischer Attentäter. Beim Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ermordete er am 19. Dezember 2016 den Fahrer des Sattelzugs, brachte das Fahrzeug in seine Gewalt und steuerte es in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Infolge des Attentats starben insgesamt 13 Personen.
Anis Amri. Er kam 2015 als Geflüchteter nach Deutschland. Er war ein radikaler Islamist und hat anderthalb Jahre nach seiner Ankunft dann den schrecklichen Terroranschlag verübt. Wenn man so manche Politiker und Behördenchefs später hört, klingt's fast so, als hätte man sowas einfach nicht verhindern können.
Aber wissen wir wirklich alles? Wurde wirklich alles aufgedeckt, alles getan? Viele sagen nein. Viele sagen, der Staat hat versagt. Wir haben den Weg von mehreren Journalisten des Rundfunk Berlin-Brandenburg verfolgt, die auch zweifeln. Seit mittlerweile 5 Jahren sind sie auf der Suche nach den Antworten, die der Staat nicht geben kann.
Oder vielleicht auch nicht geben will. Es ist eine Recherche, die auch im Jahr 2021 noch nicht beendet ist. Die Journalisten arbeiten an einer Fernsehdoku für die ARD, die Unfassbares ans Licht bringen wird.
Gespräche mit Zeugen, Zeuginnen und Hinterbliebenen. Brisante Details aus Ermittlungsakten und investigative Recherchen fließen in diesen Podcast ein. Und es wird sich zeigen, der Fall Breitscheidplatz war nicht nur ein Anschlag auf die Freiheit, sondern auch das Resultat eines Staates, der versagt hat. Ein Versagen, das auch heute noch jederzeit Menschenleben kosten könnte.
Komm mal mit, wenn man sich da mal hinstellt. Also hier, wo ich jetzt stehe, ich stehe jetzt mitten auf der Straße, ist ja abgesperrt und da stand der LKW. Hier ist er losgefahren, ne? Und ich bin jetzt da quasi so, wo das Führerhaus wäre. Mhm. Und eigentlich müsste ich jetzt so ein bisschen nach links fahren, um der Straße zu folgen. Und der ist einfach voll geradeaus, direkt in die erste Richtung.
Im Prinzip Mitte frontal hinein. In Richtung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.
Genau.
Ich habe erst gedacht, das ist ein Feuerwerkskörper. Beim zweiten, dritten Knall wurde mir klar, dass das nicht der Fall ist.
Guck ich hoch und sehe noch, wie der LKW genau in diese Einflugschneise da vorne zwischen der Hütte reinkommt.
Das ging alles sehr schnell. Etwa 2 Sekunden.
Durch meinen Stand durchfährt und in der gegenüberliegenden Reihe wieder raus.
Man realisiert das erstmal so gar nicht, was da passiert. Ich hatte etwa noch 3-4 Minuten mit meiner Mutter geredet. Und dann...
Wir haben einfach die Balken hochgemacht und Menschen da zu helfen. Und dann, die haben geschrien, einfach Gas, Gas, Gas.
Dann wurde ich halt weggetragen von Helfern, weil dann auch die Schmerzen einsetzen.
Bin ich einfach so eine Gaseflasche reingekommen, versucht einfach zuzumachen.
Dann habe ich das alles nur noch aus 3-4 Meter Entfernung mitbekommen, wie die dann halt anfingen mit den Reanimationsmaßnahmen.
Ich kann die schreien, ich kann die Schmerzen fühlen von diesen Menschen.
Und dann habe ich schon mir das ausgemalt, dass das nicht gut ausgeht.
Ich war... Soldat, ich komme aus Libanon. Ich habe so viele Krieg erlebt, aber ich habe noch nie so eine Schlacht gesehen. Ich kann einfach das nicht vergessen.
Birgit ist am Telefon und versucht, Norbert Siegmund zu erreichen. Das ist einer von den Journalisten, von denen wir vorhin gesprochen haben. Einer von denen, die glauben, dass hinter dem Anschlag mehr steckt, als bisher bekannt ist. Und Norbert Siegmund hat eine ziemlich gewagte Reise vor.
Guten Morgen. Guten Morgen, Norbert. Es ist jetzt Samstag früh, es ist der 13. November, 7.30 Uhr. Wo geht's denn hin? Welche Reise tretet ihr jetzt an?
Es geht ins wilde Kurdistan.
Wildes Kurdistan. So wie Norbert das sagt, klingt es, als würde es auf eine Abenteuerreise in den Orient gehen. Es klingt fast schon romantisch. Aber romantisch ist an der Reise gar nichts. Der Nahe Osten im Jahr 2021, das sind Syrien, der Irak, Israel, Palästina, alles Regionen, die man aktuell eher mit Konflikten, Terror und Gefahr in Verbindung bringt.
Jetzt reist ihr in ein Krisengebiet, ja? Inwieweit ist euch denn da so ein bisschen mulmig? Gibt's denn da noch Unsicherheiten? Was könnte denn da noch schiefgehen?
Also mulmig ist uns nicht, weil Kurdistan ausdrücklich von der Reisewarnung ausgenommen ist. In der Hinsicht habe ich Vertrauen in die Behörden, ins Auswärtige Amt, einfach aus der Erfahrung, dass sie im Zweifelsfall sehr vorsichtig, sehr konservativ sind. Das Gefährlichste war bisher nur die Fahrt zum Flughafen.
Schlechtes Wetter in Frankfurt, ein typisch deutscher Novembertag eben. Aber das ist eher noch der gemütliche Teil der Reise.
Und wen werdet ihr dort sprechen?
Also wir sind jetzt auf der Spur eines maßlichen Hintermannes und sind ganz guter Dinge, dass wir noch ein paar Sachen herausbekommen werden. Für die Telefonrecherche war schon sehr viel versprechen.
Hintermann? Da fragt man sich schon, wieso recherchieren Journalisten 5 Jahre nach dem Anschlag nach Hintermännern in Kurdistan?
Kannst du was über diesen Hintermann sagen, der euch da Informationen gibt oder mehrere Hintermänner?
Also da möchte ich jetzt nicht zu sagen, bevor wir es wirklich im Kasten haben, weil ich glaube, dass unsere Recherchen auch nicht jedermann genehm sind oder auch nicht jeder Behörde genehm sind.
Naja, also wir sind jetzt natürlich sehr gespannt, was bei rauskommt bei dieser Reise, weil wir an dieser Spur, von der Norbert gerade gesprochen hat, tatsächlich seit Monaten jetzt recherchieren.
Das ist Jo Goll. Er ist der Kollege von Norbert. Die beiden fliegen gemeinsam nach Kurdistan.
Das ist eine Spur, so viel, glaube ich, darf man sagen, die Bundesnachrichtendienst und Bundeskriminalamt kurz nach dem Anschlag schon hatten, aber dann eben fallen lassen haben. Und es geht wirklich darum, wer sind die Hintermänner, was ist da im Vorfeld dieses Anschlages passiert. Uns interessiert das brennend, auch mit Hinblick natürlich auf die Opfer, mit Hinblick auf die Öffentlichkeit, die eben Antworten auf viele bohrende Fragen haben will. Die Sicherheitsbehörden wollten offensichtlich relativ schnell keine Antworten mehr, weil sie sich festgelegt haben, Amri hatte kein Netzwerk, Amri hatte keine Hintermänner, Amri hat allein gehandelt. Das ist einfach die bequeme Version zur Erklärung dieses Anschlags. Wir erhoffen uns davon, wirklich Einblick zu bekommen, wer stand hinter Anis Amri, wie groß war dieses Netzwerk, wie international organisiert war dieses Netzwerk. Das sind alles wichtige Fragen und wir hoffen, da einen Baustein eben beitragen zu können, um klarzumachen, diese Einzeltäter-These ist nicht mal die halbe Wahrheit. Im Grunde genommen ist es eine Lüge.
Ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass fast 5 Jahre nach dem Anschlag in Berlin 2 Journalisten einer Spur nachgehen, die Bundesbehörden schon hatten und offenbar nicht weiter verfolgt haben.
Man muss sich das Ganze mal vorstellen. Da passiert der schwerste islamistische Anschlag in der deutschen Geschichte. Man hat eine Spur und dann sagt man, machen wir nicht weiter. Wir kennen dafür jetzt nicht die Gründe, das muss man mal fairerweise auch sagen. Aber mich bestürzt das schon. Man hat doch mal Aufklärung versprochen. Und es ist ja ziemlich eindeutig. Es gibt eine Spur und es wirkt so, als seien die Ermittler der nicht richtig nachgegangen. Auf jeden Fall sind so viele Fragen offen, dass nun Journalisten selbst dorthin fliegen müssen für die Antworten.
Und ich denke an die Ermittler. Ich habe großes Vertrauen zu den Männern und Frauen, die seit gestern Abend daran arbeiten, diese unselige Tat aufzuklären. Sie wird aufgeklärt werden, in jedem Detail, und sie wird bestraft werden, so hart es unsere Gesetze verlangen.
Die offizielle Version lautet: Anis Amri hat den Anschlag begangen, und zwar allein. Den Journalisten reicht die Erklärung aber nicht. Sie haben von Anfang an Unstimmigkeiten gesehen und nicht locker gelassen. Sie haben so lange recherchiert und sind so tief in die Materie eingetaucht, bis sie an dem Punkt waren, hey, da gibt's jemanden im Irak, der so wichtig ist, dass wir selber hinfliegen müssen.
Aber das war wirklich ein langer und steiniger Weg. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, was eigentlich die Polizei gemacht hat, wie ermittelt wurde und wie genau man auf Anis Amri kam, im Jahr des Anschlags 2016. Wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, an 2015 oder auch 2016, dann fällt mir tatsächlich auf, dass in diesen Jahren der Terror immer näher gerückt ist.
Frankreich ist heute vom verheerendsten Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden.
Bei der beispiellosen Anschlagsserie, die gestern Abend Paris erschütterte, wurden nach neuesten Angaben der Staatsanwaltschaft 129 Menschen getötet. 99 Menschen schweben noch in Lebensgefahr.
Die belgische Hauptstadt Brüssel ist Ziel eines Terrorangriffs.
In Kopenhagen haben Unbekannte eine Veranstaltung über Kunst, Meinungsfreiheit und Gotteslästerung.
Bei mehreren Anschlägen wurden heute Vormittag mehr als 30 Menschen getötet und etwa 230 verletzt.
In Istanbul sind bei einem Selbstmordanschlag 10 Menschen getötet worden. Mindestens 8 der Opfer
Frankreich
sind
trauert um die Opfer des verheerenden Anschlags von Nizza und mit dem Land Menschen weltweit. Mindestens 84 Männer, Frauen und Kinder wurden getötet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 31-jährige Täter am französischen Nationalfeiertag in Nizza mit einem Lastwagen über Kilometer hinweg in feiernde Menschen gerast, bevor ihn die Polizei erschoss.
Nizza. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich war damals ein paar Monate vor dem Anschlag selber in Nizza. Genau an der Stelle, an der dann im Sommer 2016 der LKW in die Menschenmenge gerast ist.
Ganz ähnlich wie beim Anschlag am Breitscheidplatz.
Genau. 86 Tote und mehr als 400 Verletzte gab es in Nizza. Damals haben Polizisten den Attentäter noch vor Ort in der Fahrerkabine des LKW erschossen.
Und er war ein islamistischer Attentäter. Ein gebürtiger Tunesier, der schon 11 Jahre in Nizza gelebt hat. 2 Tage nach dem Anschlag bekennt sich dann der sogenannte Islamische Staat zu dem Terrorakt.
Was die Terrormiliz dann ja auch in Bezug auf den Anschlag in Berlin getan hat.
Nizza ist damals eine Hochburg von Dschihadisten, also sogenannten Gotteskriegern. Diese Gotteskrieger wollen in einem selbsterklärten Krieg alle anderen Religionen vernichten, mit Gewalt und Mord. Alle, die nicht so radikal denken wie sie, bezeichnen sie als Ungläubige. Oft lassen sich diese Dschihadisten in den Gebieten des Islamischen Staates ausbilden. Aber nicht alle. In Nizza gibt es viele Homegrown-Terroristen. So nennt man diejenigen, die sich an ihrem Wohnort radikalisieren und am Ende dort auch Anschläge begehen. Und von diesen Homegrown-Terroristen gibt es auch in Deutschland einige.
Vor allem in Berlin gibt es viele von diesen potenziellen Attentätern oder Gefährdern.
Und das war auch nicht völlig unbekannt. Einige Wochen vor dem Anschlag auf den Breitscheidplatz machen die Journalisten Jo Goll und Norbert Siegmund einen Beitrag genau zu diesem Thema. Und wenn ich mir den heute anschaue, läuft es mir kalt den Rücken runter. Das ist Jo in dem Originalbeitrag aus 2016.
Festnahme des mutmaßlichen Terroristen Ashraf al-T vor 4 Wochen in Schöneberg. Laut Geheimdienstquellen hatte er vom IS die Freigabe für einen Anschlag in Berlin erhalten.
Und das sagt Jo heute.
Wir haben 6 Wochen vor dem Anschlag, ohne im Nachhinein Recht haben zu wollen, einen Beitrag gemacht, wo wir mal aufgelistet haben, wie ist das LKA Berlin personell ausgestattet.
Zwischen 100 und 150 Islamisten hat Berlins Polizei als sogenannte Gefährder eingestuft, als mögliche Terroristen oder Helfer. Zurzeit 8 sogenannte mobile Einsatzgruppen der Polizei sind auf Observation solcher Gefährder spezialisiert und darauf, sofort einzugreifen. Gegen Messeranschläge wie in Würzburg oder denkbare Fahrzeugattentate wie in Nizza müssen mögliche Terroristen sehr eng begleitet werden. Hier braucht die Polizei für eine Rund-um-die-Uhr-Observation 3 Einsatzgruppen pro Verdächtigem.
Und dann haben wir herausgefunden, es gibt 8 Teams. Und wenn die rund um die Uhr arbeiten, dann können sie am Ende 2,5 Gefährder wirklich in Manndeckung nehmen. Dann wissen sie von 2,5 rund um die Uhr, was machen die gerade. Und mit dieser Erkenntnis sind wir praktisch an die Spitze des Hauses gegangen und haben halt im Grunde genommen nur Gesundbeterei uns anhören müssen.
Der Beitrag lief nach dem Anschlag in Nizza und vor dem Anschlag in Berlin. Also man wusste ganz konkret, die Leute sind wirklich gefährlich und wir haben davon einige in der Hauptstadt. Und von 150 dieser potenziell gefährlichen Leute konnte man nicht mal 3 richtig überwachen, das ist schon hart.
Wir sind aktuell dabei, die Auswahl zu treffen,
Das ist der damalige Polizeisprecher Berlins, der sich auf die Fragen der Journalisten rechtfertigt.
Für den ersten Schwung von neuen Mitarbeitern für den Bereich Observation, also mobile Einsatzgruppen, das ist eine Größenordnung von etwa 30 Personen, die jetzt in diesen Tagen ausgewählt, ausgebildet wird und dann natürlich auch einsatzfähig sein wird.
Also das heißt, Sie fühlen sich personell da gut ausgestattet?
Eindeutig ja.
Und das sagt Jo heute dazu.
Wir wissen um den Personalmangel, ja. Wir werden das Islamismusdezernat aufstocken. Ja, es kommen neue Leute, alles gut. Das war die Aussage. Und zu dieser Zeit, das muss man dazu sagen, waren die wirklich dauerbelastet. Es ist fast keine Woche vergangen, dass irgendein Islamismusfall auch mit Berlin Bezüge hatte. Da sind Leute nach Berlin geschickt worden, die Anschläge begehen sollten.
Egal, was die Polizei sagt. Jo kommt am Ende seines Beitrags zu einer sehr klaren Einschätzung der Sicherheitslage in Berlin vor dem Anschlag.
Denn selbst wenn die Spezialkräfte nahezu verdoppelt würden, mit dem militärischen Niedergang des IS in Nahost fürchten Experten mehr Rückkehrer und selbsternannte Märtyrer auch in Berlin. Und schon jetzt sagen Ermittler, bisher hat Berlin vor allem Glück gehabt.
Bis Berlin dann kein Glück mehr hatte.
Also es gab immer was in diesem Jahr 16. Und dann machst du so einen Beitrag und denkst du, oha, na, dann haben sie es ja offensichtlich im Griff. Und 6 Wochen später passiert dann so eine Nummer. Ich weiß es noch ganz genau, ich saß in der Kabine, hab Fußball gespielt davor. Und dann kam der Anruf aus der Redaktion, wo bist du? Ich habe gesagt, ich habe gerade geduscht, habe gerade Fußball gespielt, was ist los? Und dann war, auch in der Kabine hat sich das total schnell rumgesprochen, das ist eine Abendschau-Mannschaft, also tatsächlich eine RBB-Mannschaft in der Medienliga. Und die Köpfe waren echt betröppelt, also alle Gesichter guckten sich an und dachten, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Und seit diesem Tag, seit diesem Abend sind wir halt an dieser Geschichte ganz dicht dran. Und es hat uns jetzt die letzten 5 Jahre nicht mehr wirklich losgelassen.
Die Budapester Straße zwischen Bikinihaus und Gedächtnis, die Kirche ist voller Polizei, voller Feuerwehr. Der LKW steht jetzt so ein bisschen in die Budapester Straße wieder hinein. Er ist durch die Budengasse gefahren, also ganz offensichtlich wohl auch bewusst.
Und direkt nach dem Anschlag nimmt keine der offiziellen Stellen das Wort Terror in den Mund. Weder die Polizei noch die Politik.
Es ist hier jetzt etwas eingetroffen, nach Ihrem Erkenntnisstand, was in Frankreich auch passiert ist.
Das können wir noch nicht sicher sagen, ob es so ist, aber es ist natürlich eine bedrückende, eine dramatische Situation, die vermuten lässt, dass es ein Anschlag ist, aber man kann es noch nicht hundertprozentig sagen.
Das ist Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin. Und noch mehr Politiker äußern sich.
Also hier fahren immer noch Rettungswagen vorbei, das heißt, es werden immer noch Schwerverletzte und Verletzte versorgt. Und bei mir ist jetzt auch der neue Innensenator Berlins, Andreas Geisel. Und den kann ich fragen, was sind Ihre Erkenntnisse? War es ein Anschlag?
Das kann man gegenwärtig noch nicht sagen. Wir hatten kurz nach 20 Uhr einen schrecklichen Vorfall. Ein LKW ist in den Weihnachtsmarkt in der Breitscheidstraße, Breitscheidplatz, gefahren. Es gibt mehrere Tote und mehrere Verletzte. Zur Motivation dieses Vorfalls ist gegenwärtig noch nichts zu sagen. Spekulationen verbieten sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Tatsächlich geht die Polizei erstmal von einer sogenannten Amoklage aus. Heißt, Zitat, wenn ein Täter wahllos oder gezielt mit Waffen, Sprengmitteln, gefährlichen Werkzeugen oder außergewöhnlicher Gewaltanwendung Personen verletzt oder getötet hat und noch weitere Taten zu erwarten sind.
Aber innerhalb der Polizei gibt es ja viele Abteilungen. Beim Staatsschutz im Berliner LKA geht man schon kurz nach dem Anschlag von einem Terrorakt aus und nicht etwa von einem Unfall oder von einer Amokfahrt. Das erkennt man daran, dass schon kurz nachdem der LKW auf den Breitscheidplatz gerast ist, das Dezernat 54 alarmiert wurde. Und das ist zuständig für, Zitat, politisch motivierte Ausländerkriminalität, in Klammern Islamismus.
Die Beamten dort lösen schließlich in der Nacht, genauer gesagt 3 Stunden nach dem Anschlag, die Maßnahme 300 aus.
Maßnahme 300. Das hört sich an wie ein Fitzek-Roman, bedeutet aber, bekannte islamistische Gefährder werden persönlich aufgesucht. Ganze 40 Personen hatte man in Berlin auf dem Zettel.
Etliche Ermittler klingeln nun mitten in der Nacht an Türen islamistischer Gefährder, suchen einschlägig bekannte Moscheen auf. Ein Name steht allerdings nicht auf der Liste der Gesuchten. Anis Amri. Kurz nach dem Anschlag ist die Situation in Berlin so. Offiziell spricht man nicht von Terror. Die Ermittler selbst leiten allerdings die Maßnahmen in die Wege, die für einen Terroranschlag vorgesehen sind. Man sucht viele islamistische Gefährder auf, Anis Amri ist aber keiner von ihnen.
Es könnte einem fast der Gedanke kommen, dass sie Amri überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, den vielleicht gar nicht gekannt haben.
Könnte man denken. Allerdings hat man in einem anderen Bundesland sofort einen sehr, sehr konkreten Verdacht. In Nordrhein-Westfalen steht Amri nämlich bei den zuständigen Behörden ganz oben auf der Liste.
Alle waren gleichzeitig der Meinung, das kann sich nur um den Amri handeln, während man in Berlin noch überlegt hat, ob es überhaupt ein Anschlag ist.
Das ist Sascha Adamek. Auch er ist Journalist beim RBB und ein Kollege von Jo Goll. Das ist der Journalist, der am Fußballplatz vom Anschlag erfahren hat. Und bei seiner Recherche hat Sascha eben gerade das herausgefunden. Berlin tappte im Dunkeln, während man in NRW alle Scheinwerfer sofort auf Amri gerichtet hatte. Und da frage ich mich schon, wie kann es eigentlich sein, dass man 2016 nach dem Anschlag in Berlin im Nebel stochert und in NRW sofort ein Name aufploppt?
Willkommen im Föderalismus. Polizei ist ja in Deutschland Ländersache. Konkret heißt das, wenn in NRW die Ermittler einen Gefährder auf dem Schirm haben und der nach Berlin zieht, dann kann die Polizei in NRW nicht mehr aktiv werden.
Nur hoffen, dass sich die Kollegen in Berlin kümmern.
Genau. Und das LKA in NRW hatte Anis Amri schon lange im Visier. Genau das haben sie den Berliner Behörden auch mitgeteilt, als Amri dann nach Berlin gezogen ist. Kurz nach dem Anschlag hat der damalige Innenminister von NRW, Ralf Jäger, für Schlagzeilen gesorgt, weil er das offiziell bekannt gegeben hat. Achtung, jetzt kommt solides Behördendeutsch, aber der Beitrag ist wichtig. Wir fassen das direkt danach nochmal verständlich für euch zusammen.
Er war von mehreren Sicherheitsbehörden, unter anderem Nordrhein-Westfalen, als Gefährder eingestuft. Er hat sich seit Februar 2016, hat er seinen Lebensmittelpunkt in Berlin gesucht. Nach heutigem Kenntnisstand war er zuletzt kurz in Nordrhein-Westfalen. Die Sicherheitsbehörden haben ihre Erkenntnisse und ihre Informationen zu dieser Person im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ausgetauscht, zuletzt im November 2016. Das LKA Nordrhein-Westfalen initiierte beim Generalbundesanwalt schließlich ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat nach 89a. Der Berliner Generalstaatsanwalt führte die weiteren Ermittlungen.
Unterm Strich erklärt der Innenminister, in NRW wurde Amri beobachtet. Als er dann nach Berlin zieht, wird seine Akte an Berlin übergeben, um es mal bildlich zu sagen. Eigentlich wussten die Berliner also die ganze Zeit Bescheid, dass bei ihnen ein weiterer Gefährder unterwegs ist. Aber wir erinnern uns an den Bericht von Jo von gerade eben.
Und dann haben wir herausgefunden, es gibt 8 Teams. Und wenn die rund um die Uhr arbeiten, dann können sie am Ende 2,5 Gefährder wirklich in Manndeckung nehmen.
2,5 von 150 Gefährdern können in Berlin wirklich überwacht werden. Und Amri? Naja, der war offensichtlich keiner von den 2,5, auch wenn es zynisch klingt.
Wie oft habt ihr die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen im Laufe der letzten 5 Jahre?
Das tun wir gerade wieder.
Unendlich. Also es nimmt ja kein Ende, dass man sich immer die Haare rauft und fragt, wie kann das sein?
Auf der Liste der Maßnahme 300 landet Anis Amri direkt nach dem Anschlag somit also auch nicht. Heißt, weder vor dem Anschlag noch direkt danach scheinen die Berliner Behörden die Gefahr von Amri richtig einzuschätzen. Und das, obwohl insgesamt 40 Behörden, ja richtig gehört, 40 Behörden in irgendeiner Form mit ihm zu tun hatten. Amri war vorbestraft, er wurde teilweise überwacht, er wurde als Gefährder geführt. Unzählige Leute kamen mit dem Mann in Berührung, und zwar vor dem Anschlag. Am Ende wird das 13 Menschen das Leben kosten.
Die Spurensicherung findet im Tat-LKW schließlich Papiere, die auf den Namen des Attentäters hinweisen, Anis Amri. Doch gegenüber der Öffentlichkeit tun die Behörden erstmal so, als könnten sie mit dem Namen nichts anfangen. So klingt es damals in der Abendschau des RBB.
Innensenator Geisel möchte sich nicht vor unserer Kamera äußern, wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens, heißt es. Ebenso der Polizeipräsident. Ebenso vor einer Stunde der regierende Bürgermeister. Er wolle sich erst informieren, so Michael Müller gegenüber der Abendschau.
Dann hatten wir die Situation, dass eine, sag ich es mal, Quelle einer Sicherheitsbehörde sich total geärgert hat, dass es zu diesem Anschlag gekommen ist.
Aber erzähl das mal konkreter. Du wurdest angerufen und zu einem Parkplatz
oder? Nein, ich hab in so einer Situation rufst du natürlich alle Leute an, von denen du weißt, sie dir helfen können. Das ist jetzt investigative Routine. Und wer seinen Job ernst meint in dieser Stadt, weiß natürlich auch, mit wem man telefonieren muss und was er unternehmen muss. Daraufhin gab es eine Verabredung. Ne? Und dann dieses Gespräch. Dann bin ich halt mit einem Bild da rausgegangen.
Norbert trifft sich mit einer anonymen Quelle auf einem Parkplatz. Der Informant zeigt ihm einige Bilder. Das sind Standbilder aus einer Überwachungskamera. Und der Informant steckt Norbert, dass der Mann auf dem Foto Anis Amri ist. Genauer gesagt, man sieht, wie Anis Amri aus einem Haus herauskommt. Und dieses Haus ist nicht irgendein beliebiges Haus, sondern das ist eine Moschee. Und die ist für zwei Dinge bekannt. Dort werden junge Leute für den sogenannten Heiligen Krieg rekrutiert und es wird ihnen geholfen, zum IS nach Syrien und in den Irak zu kommen.
Die Quelle wusste, dass die Person in der Fusilet-Moschee verkehrte. Die Quelle wusste, dass die Fusilet-Moschee eigentlich schon seit einem Jahr verboten gehörte.
Und warum passierte das nicht?
Hintergrund, ein Beamter war dauerkrank und dann hat man einfach die Arbeit liegen lassen. Und die Quelle hat sich hier darüber sehr geärgert.
Der Verbotsantrag für diese Moschee ist verstaubt in der Schublade beim Innensenator, weil der zuständige Beamte dauerkrank war. Und anstatt diese Schublade mal aufzumachen und diesen Antrag auf Verbot dieser wirklich radikalen Moschee, den mal anzugucken und voranzutreiben, ist das monatelang dort beim Innensenator in der Schublade letztendlich versandet. Und das war das nächste Ding, wo wir dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass eine Moschee, von der man weiß, dass zig islamistische Gefährder ein- und ausgehen, inklusive Anis Amri, dass die nicht verboten wird, dass es nicht vorangetrieben wird, weil ein Beamter dauerkrank ist, ist natürlich skandalös.
Auf dem Parkplatz hält die Quelle Norbert direkt mehrere solcher Fotos hin. Eins davon darf Norbert mitnehmen zur Veröffentlichung. Und das ist ein absoluter Kracher. Es ist nämlich der Beweis dafür, dass offensichtlich auch die Berliner Behörden Anis Amri auf den Fersen waren. Sonst hätte man schließlich keine Überwachungsfotos von ihm.
Hier ist eine riesengroße Sauerei passiert, weil die Behörden einfach ihren Job nicht gemacht haben. Und wir haben jetzt den Beleg dafür, dass sie ihn nicht gemacht haben. Das heißt, das Foto war jetzt nicht nur ein Boulevardding, dass das Grauen ein Gesicht bekam, sondern das Foto war auch Beleg dafür, dass man ihn kannte, dass man die Moschee letztendlich, in der er verkehrte, dass diese Moschee eine Rolle spielte bei dem Anschlag. Die Information, die mir neu war, dass seit einem Jahr die Moschee hätte eigentlich verboten werden sollen, dass die Arbeit halt liegen geblieben war.
Und schon kurz darauf teilt Norbert diese unglaubliche Erkenntnis mit ganz Fernsehdeutschland.
Ein mutmaßlicher Terrorist, der wohl zuschlagen konnte, obwohl ihm Sicherheitsbehörden dicht auf den Fersen waren. So dicht, dass es einem den Atem verschlägt. Nach dem RBB vorliegenden Observationsbildern wurde Amri nur wenige Tage vor dem Terrorakt in Berlin von Sicherheitskräften gefilmt. Und zwar am 14.12. um 3.25 Uhr sowie am 15.12. um 3.35 Uhr, also gerade mal 4 Tage vor dem Anschlag.
Das ist echt krass. Und Norberts Kollege Jo ergänzt damals im Fernsehen schon fast provokant:
Innensenator Geisel will sich auch heute öffentlich nicht äußern. Genau das wird er aber morgen müssen, vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.
Und die Berliner Behörden werden sich tatsächlich sehr bald dazu äußern. Und wie sie sich äußern werden. Aber jetzt atmen die Journalisten erstmal durch. Stellt euch das einfach mal vor. Ihr habt den vermeintlichen Beweis dafür, dass die Polizei und die Ermittler versagt haben. Ein Versagen, das Menschen mit ihrem Leben bezahlen mussten. Ihr denkt, hey, damit können wir jetzt wirklich was bewegen. Vielleicht sogar ein Stück weit dafür sorgen, dass sowas nicht einfach wieder passieren kann.
Wir haben dann eigentlich eine Boris Becker-Faust gemacht und sind abends dann irgendwie Mitternacht noch zum Mexikaner gegangen und haben Mai Tai getrunken, weil wir echt platt waren nach diesem turbulenten Tag.
Aber dann gibt die Berliner Polizei eine Pressekonferenz und zieht Norbert, Jo und ihren Kollegen den Boden unter den Füßen weg.
Definitiv ist nach Aussagen der Kollegen, der Operativen bei mir, die Personenkenntnis hatten in der Vergangenheit, Herrn Amri entweder gesprochen oder observiert haben, die Person auf diesen veröffentlichten Bildern nicht Anis Amri.
Das Bild, das beweisen soll, dass die Behörden den Attentäter sehr gut gekannt haben, zeigt nicht Anis Amri. Wie die Geschichte der Recherche weitergeht und was die Journalisten schließlich 5 Jahre nach dem Anschlag bis in den Irak führt, das könnt ihr hier auf diesem Kanal hören. Doch wir müssen euch vorher noch ein wenig um Geduld bitten. Wir erhalten immer wieder neue und aktuelle Informationen. Zum Teil auch vorher noch nie veröffentlichte Informationen.
Und die wollen wir sorgsam ordnen, um sie in dieser Geschichte zu erzählen. Darum abonniert diesen Podcast am besten jetzt sofort und wenn es dann in einigen Wochen weitergeht, verpasst ihr kein Detail der unfassbaren Recherche der Journalisten.
Euch erwartet unter anderem das.
Die haben mich natürlich angeguckt, wie man ein ekliges Insekt unter dem Mikroskop betrachtet.
Wir saßen da hinten drin und dachten, das kann nicht wahr sein. Sie lügen. Sie lügen ganz bewusst.
Die haben im Grunde versucht, ein Steinchen nach uns zu werfen, was dann eine Lawine ausgelöst hat.
Diese Pilotfolge wurde kurz vor dem 5. Jahrestag des Anschlags auf den Breitscheidplatz veröffentlicht. 13 Menschen aus 6 Nationen verloren infolge dieses Anschlags ihr Leben.
An sie wollen wir am Ende einer jeden Folge dieses Podcasts erinnern. Denn ihre Namen dürfen nie vergessen werden.
Anna und Georgi Bagratuni.
Klaus Jakob.
Nadia Cisma.
Fabrizia Di Lorenzo.
Sebastian Berlin.
Dalia Eliakim.
Christoph Herrlich.
Dorit Krebs.
Peter Völker.
Angelika Klösters.
Lukas Urban.
Und Sascha Hüskes.
Breitscheidplatz ist eine Produktion von 190p im Auftrag vom SWR in Zusammenarbeit mit dem RBB. Executive Producer Saha Esler und Oliver Mieske. Skript, Dramaturgie und Redaktion Simone Schillinger, Birgit Tanner und Jakob Baumer. Redaktionelle Mitarbeit Franziska Schill. Schnitt und Sounddesign Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik Felix Schneider. Großen Dank auch an Thomas Simon vom SWR und an die Journalisten des RBB. Hier insbesondere an Peter Tilcolano für die Bereitstellung des Archivs sowie Anne-Kathrin Thüringer, Ute Beutler und Annette Neuting für die redaktionelle Unterstützung.